ein Drittel der Menschheit feiert in Weiß, zwei Drittel der Menschheit macht nicht mit. Mit diesen Zeilen endet das Gedicht Blues in Schwarz-Weiß von Mai Ayim, der Dichterin und Aktivistin, ganz bedeutend, ganz wichtig für die afrodeutsche Bewegung. Dieses Gedicht, 1995 im gleichnamigen Gedichtband erschienen, ist Klage und Anklage zugleich. Mai Ayim prangert hier Rassismus und Sexismus an und den einseitigen Blick auf die deutsche Wiedervereinigung. Dieser Gedichtband von Mai Ayim war Grundlage für die Inszenierung Blues in Schwarz-Weiß am Berliner Maxim-Gorki-Theater und das war vor kurzem das Theaterregie-Debüt von Lamin Leroy Gibber, Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, bekannt unter anderem für seine Hauptrolle in der Fernsehserie Schwarze Früchte oder auch in dem ausgezeichneten Kurzfilm Hundefreund. Lamin Leroy Gibber jetzt zu Gast, freut mich, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Dieser Gedichtband von Mai Ayim, der ist 1995 rausgekommen. Da waren Sie, ich hoffe, ich darf sagen, ein Jahr alt. Also Sie sind eine andere Generation als Mai Ayim. Wann sind Sie Ihrem Werk, Ihrer Person zum ersten Mal begegnet?
Das war eigentlich ziemlich spät. Ich habe in Amerika studiert und war da auch 5 Jahre. Und dann, ich glaube, so in der Mitte von meiner Zeit dort habe ich von Mai Ayim erfahren. Ich glaube, durch einen Social Media Post oder so und war dann ja voll begeistert eigentlich direkt, als ich angefangen habe, Texte von ihr zu lesen und auch die Geschichte, die afrodeutsche Geschichte besser kennenzulernen. Ich hatte davor wenig Zugänge eigentlich zu diesem Aspekt der deutschen Geschichte und es war ja krass inspirierend, darüber nachzudenken, wie viel Arbeit, aktivistische Arbeit, aber auch künstlerische Arbeit schon stattgefunden hat. Ich bin nach Amerika gegangen mit dem Ziel, dort zu arbeiten, als Schauspieler zu arbeiten, auch als Autor zu arbeiten, weil ich wenig Chancen gesehen habe, das in Deutschland zu machen, als ich so 18 war. Und dann aber in Amerika mit der Realität von so afrodeutscher Geschichte konfrontiert zu werden, war für mich voll wichtig und hat auch dazu beigetragen, mehr darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, dass schwarze Personen in Deutschland Raum einnehmen, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen. Und
da war Mai Ayim Vorkämpferin. Sie war eine Pionierin letztlich in der afrodeutschen Bewegung. Und sie wird ja gewürdigt in Berlin, am Ufer, direkt an der Spree, kleiner Park, kleine Grünanlage. Und es gibt auch eine Erinnerungsstele. Aber ich denke dann jedes Mal, Mensch, eigentlich nicht genug. Was würden Sie sagen? Reicht das aus oder müsste Berlin noch viel, viel größer Dank sagen?
Nein, das reicht nicht. Ich freue mich voll, dass es das Mai Ayim Ufer gibt, aber sie ist so eine bedeutende Lyrikerin und ihr Werk als Künstlerin ist nicht in der Größe gewertschätzt in der deutschen Gesellschaft oder auch in dem in der Literaturwelt, wie es sein sollte.
Ja. Was sagen Sie, worum geht es in den Gedichten? Ich habe das ja eingangs ein bisschen eingeordnet, weiß aber nicht, ist meine Perspektive. Wie ist Ihre? Worum geht es in den Gedichten?
Ja, in Ihren Gedichten geht es um so viel. Also sie schreibt auch viel aus ihrer eigenen, sie schreibt aus ihrer eigenen Lebensrealität natürlich, aber auch von ihrer Kindheit, von ihrer Sehnsucht nach Liebe und ihren auch Herausforderungen da drin, Herzschmerz und natürlich über unsere Gesellschaft. Sie denkt da spezifisch an Deutschland, aber hat auch immer den Blick auch auf so globale Solidarität und hat auch extrem viel international gearbeitet, gesprochen, hat sich war im Anti-Apartheid in der Bewegung in Südafrika aktiv und und all das bringt sie auch in ihre Lyrik rein.
In so einer sehr kurzen, sehr präzisen Sprache, die manchmal ein bisschen hermetisch wirkt, aber eigentlich immer wieder in jeder neuen Zeile irgendwie eine neue Welt öffnet, habe ich so beim Lesen immer so das Gefühl. Ne? Wie inszenieren Sie das jetzt? Also das ist ja die große, wie kriegt man jetzt Gedichte dieser Art auf die Bühne?
Ja, das war die große Frage auch am Anfang. Was ist sozusagen der Zugang? Wie bringen wir diese Texte auf die Bühne? Und ich finde, dass Ihre Texte sehr gut für die Bühne funktionieren, weil sie in den Texten schon Figuren auch baut und da ist eine klare Haltung drin, da ist Humor und gleichzeitig hat jedes Wort und jeden Satz hat so eine Tiefe, der einfach, ja, einfach sehr gut auf die Bühne passt. Also manche von den Gedichten haben wir natürlich als so Monologe gebaut und sie wirken einfach wirklich, als ob sie für die Bühne gemacht.
Manchmal wirkt es so, als wären da mehrere Personen, als würden da mehrere Personen aus ihr sprechen, ne? aus einem Gedicht. Deswegen dachte ich, ja, geht, aber wie?
Ja, und wir arbeiten, also wir machen es sogar noch weiter, sagen auf. Also natürlich die Figuren, die sie spielt auch, und Maya Yim hat auch alle ihre Gedichte immer vorgetragen. Also sie hat die nie gelesen. Und was auch besonders war bei Maya Yim, war, dass immer, wenn sie ein Gedicht geschrieben hat, konnte sie es sofort auswendig und hat es dann halt immer auch vorgetragen. Also dieser performative Aspekt war schon voll so Teil von ihrer Lyrik. Und ja, und wir spielen dann sozusagen, also Benita Bailey und Ruby Comey, die beiden Schauspielerinnen, die ich finde es auch ganz großartig machen, spielen sozusagen Maya Yim, aber spielen auch die Leute, über die sie schreibt, und sie spielen auch WegbegleiterInnen von Maya Yim. Also wir arbeiten auch mit Interviewtexten von FreundInnen und von ihr und versuchen da uns Maya Yim auch als Person anzunähern. Ja.
Scheint gut anzukommen. Alle Vorstellungen sind ausverkauft. Wenn man mal guckt in die Zukunft, alle, die angesetzt sind, sind ausverkauft. Sie, Herr Jibber, Sie sind sowohl, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, Theaterregisseur, als auch Schauspieler, ne, in den Fernsehserien, die ich zum Beispiel schon gerade angesprochen habe. Sie sind auch Drehbuchautor, Hauptautor dieser Serie zum Beispiel. Sie sind Produzent. Gibt es eine Präferenz, irgendetwas, was Ihnen mehr liegt als das andere, oder ist alles gleichwertig? Toll.
Für mich sind alle Sachen wirklich voll miteinander verbunden mittlerweile. Also es hat mit Schauspiel angefangen. Also Schauspiel war das, was ich als Kind schon gemacht hatte, und Projekte aber zu entwickeln und auch zu schreiben, fing aber auch ziemlich früh an. Und ich glaube, dass ich an einem bestimmten Punkt so während der Schulzeit das Gefühl hatte, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Und dann war das Schauspiel und dann habe ich mein Studium angefangen. Aber das Studium hat auch beinhaltet zu schreiben und auch Regie zu führen für ein Semester. Und das habe ich dann gemacht und irgendwie diese Möglichkeit wiederentdeckt, sozusagen mehr als eine Sache zu machen. Und für mich informieren diese unterschiedlichen Handwerke auch einander. Und
ich dachte es könnte daran liegen, dass Sie mehr Kontrolle, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber mehr Einfluss. Mehr Verantwortung, mehr Einfluss haben, auch als Produzent natürlich auswählen können. Ist das auch ein Aspekt?
Auf jeden Fall. Also selbst zu entscheiden, welche Geschichten man erzählt, ist natürlich ein extremes Privileg. Und es ist sozusagen auch daraus entstanden, dass ich als Schauspieler sehr wenig Möglichkeiten gesehen habe, Rollen zu spielen, die wirklich spannend sind, die komplex sind im Deutschland, aber auch im internationalen Kontext. Also auch als ich in Amerika studiert war, schwarze und queere Perspektiven on screen oder auch auf der Bühne sind immer noch sehr wenige. Und wenn sie vorkommen, sind sie häufig Seitenfiguren und nicht sonderlich komplex und haben nicht sonderlich viel zu tun. Und dann einfach zu die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte diesen Beruf aber machen und ich möchte gerne herausgefordert werden von Figuren, dann muss ich es einfach selber machen. Das war so ein Moment, der natürlich extrem mit viel Arbeit dann verbunden war, aber gleichzeitig auch voll das Geschenk, weil man dann selber entscheiden kann, was für eine Figur möchte ich überhaupt zum Leben erwecken, was für Geschichten möchte ich erzählen. Und daraus ist natürlich dann was entstanden, was so viel größer ist als irgendwie eine Möglichkeit für mich, eine spannende Figur zu spielen, sondern einfach auch Geschichten zu erzählen.
Daraus ist, glaube ich, auch Lalo entstanden, oder? Die Hauptfigur in der Fernsehserie zu sehen in der ARD-Mediathek, Schwarze Früchte. Ich habe nicht alle Folgen gesehen, 8 sind es, glaube ich, insgesamt, 5 habe ich gesehen. Lalo, interessanter Typ, ganz interessanter Typ. Ein bisschen anstrengend für mich aus meiner Perspektive, Mitte 20, ein bisschen überdreht, extrem unsicher. Ja, finde ich. Er steckt allerdings auch gerade in einer ganz, ganz schwierigen Lebensphase. Es ist ganz, ganz viel passiert in seinem Leben. Wie sehen Sie ihn?
Lalo ist, ich habe so viele Gefühle für Lalo natürlich, weil ich ihn so nah an mich ranholen musste und ihn voll verstehen wollte. Und ich glaube, bei Lalo war ich voll interessiert daran, eine Figur zu erzählen, die komplett außerhalb von Opfer, Täter ist und sehr, sehr viele Widersprüche in sich trägt und das Beste versucht mit den Karten, die ihnen halt ausgeteilt wurden. Und ja, er ist auf jeden Fall eine große Herausforderung gewesen, ihn zu spielen.
Das glaube ich sofort. Er ist, ja. Um's mal, er ist schwarz, er ist schwul, er ist sehr feminin, trägt immer so schöne Frauenklamotten, wunderschönen Schmuck, sieht total toll aus. Er ist vielleicht an der Grenze zu einer Transperson, könnte man fast schon sagen, oder zum Non-Binären. Also da, wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt, wer weiß, was noch kommt, bitte nicht spoilern. Aber und ein Aspekt, den ich noch sehr interessant finde, ist die Rassismus- und Mobbing-Erfahrungen, die er hat, die sind nur in Anführungszeichen ein Teil seiner Persönlichkeit. Ein ganz wichtiger Teil, aber nicht der entscheidende. Mhm. Passt das? Als Beschreibung?
Ja, voll. Also ich glaube grundsätzlich, dass so ja, Strukturen wie Rassismus und ja, Queerfeindlichkeit und auch Sexismus, der Carla, die andere Hauptfigur betrifft, sind einfach so der Boden, auf dem die Geschichte existiert. Aber ja, ist nicht der Grund für die Serie so. Ja.
Carla, seine beste Freundin, macht ganz groß Karriere und muss sich aber fragen, warum eigentlich? Weil ich schwarz bin oder weil ich so attraktiv bin? Ja. Gemeine Frage.
Ja, ich glaube, dass sie diesen Außenblick, der ja, sozusagen auf sie gequetscht wird, auf sie, der engt sie so ein. Und sie hat diesen Job nicht, weil sie schwarz ist oder weil sie eine Frau ist. Und gleichzeitig wird sie so aber beobachtet von anderen Leuten. Und diese Idee, dass andere Leute so über sie denken können, ist etwas, was für sie extrem unangenehm ist und es führt ja auch dazu, dass sie sozusagen dann eine Erklärung will und einfach das klargestellt haben will und ja, ich glaube, bei Carla geht es viel darum, wie dieser Außenblick und der Blick auf sich selbst so sich vermischt.
Ja. Der Blick von außen, das ist, glaube ich, zutreffend auch für den Kurzfilm, von dem ich schon kurz erzählt, vielleicht ja auch sogar schon geschwärmt habe, Hundefreund. Ich fasse mal kurz zusammen. Da haben wir eigentlich ein Sexdate. Ein schwarzer junger Mann und ein weißer junger Mann haben eigentlich offensichtlich guten Sex miteinander, aber danach bricht auf einmal ein Streit los über Rassismus. Und ihre Figur, der schwarze junge Mann, sagt dann irgendwann, du gehst mir so auf die Nerven gerade mit deinem Rassismus-Thema und ich will mich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Und daraus spricht so eine Ernüchterung und auch so ein ich will nicht mehr. Trifft das zu? Also das trifft ja sowohl zu für die Carla, die mit dem Blick von außen so konfrontiert ist, als auch für diese Figur in dem Kurzfilm Hundefreund.
Ja, ich glaube, dass Malik, also die Figur in Hundefreund, einfach eine bestimmte Erschöpfung spürt mit dieser Realität, was ja verständlich ist. Und ich glaube auch, dass bei Malik spezifisch, weil, also für mich ist es immer voll wichtig, sagen so über spezifische Figuren zu sprechen. Also ich baue sozusagen die Szenen sozusagen auf mit den spezifischen Figuren. Ich habe nie sozusagen den Approach oder nie diese Herangehensweise, dass ich irgendwas sozusagen ein Thema also sozusagen in eine Szene bringen will, sondern eigentlich immer an eine Figur denke, die sozusagen im Kontext von dieser Welt sozusagen existiert und dann zu sehen, wie die Figur damit umgeht. Und bei Malik geht es auch viel darum, wie er, ähnlich auch wie bei Carla, wie er sich selbst sieht, auch so Begierde, wie, was er zulässt und was er vielleicht auch nicht kommunizieren kann oder möchte oder keine Worte hat.
Ja, aber
und
auch wie er gesehen wird, ne? Also was ihm zugeschrieben wird, das macht ja sein Lover, macht das ja. Und der verteidigt sich ja dann noch sogar und sagt, ich bin aber Ostdeutscher und ich bin Schwuler, habe also auch Diskriminierungserfahrung. Hallo? Ja, dann kommt so eine Aufwertung von Diskriminierungserfahrung, was ja eigentlich Quatsch ist. Also der Malik wird auch hier konfrontiert mit einem Außenblick auf sich.
Total. Und natürlich auch so eine Deutungshoheit über sozusagen gelebte Realitäten. Was bedeutet es eigentlich, als schwarze Person in Deutschland zu leben und dass eine weiße Person ihm das sozusagen erklären will, ist natürlich extrem schmerzhaft und übergriffig. Und einen Weg da zu finden, das zu kommunizieren, ist ja so der halbe Film.
Ausgezeichneter, tatsächlich im Wortsinn preisgekrönter Kurzfilm. Und Malik und Lalo, zwei wahnsinnig tolle, sehr, sehr starke Persönlichkeiten. Haben Sie noch weitere Figuren schon im Kopf oder im Herzen oder wo auch immer, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, von denen Sie uns schon erzählen wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also die beiden, es gibt auf jeden Fall mehr Projekte und auch Figuren, an die ich denke, und habe auf jeden Fall auch Lust, als nächstes auch in den in die Kinowelt zu gehen und einen Langfilm zu schreiben. Das ist so das Konkreteste, was ich als nächstes machen will.
Aber mehr noch nicht, wollen Sie noch nicht verraten.
Mehr kann ich noch nicht sagen.
Okay. Aber es wird langfristig soll es weitergehen, sowohl Schauspiel als auch Autorschaft, als auch Produzent sein, das soll so weitergehen.
Voll. Also ich möchte auf jeden Fall auch so weiterarbeiten, aber kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, in manchen Projekten nur zu schreiben oder auf jeden Fall auch nur zu spielen oder Regie zu führen. Also das ist für mich auf jeden Fall auch möglich. Es muss nicht bei jedem Projekt, dass ich diese ganzen Positionen gleichzeitig habe.
Okay, wunderbar. Dankeschön. Danke für das Gespräch.
Danke.
Lamin Leroy Djibba zu Gast auf Radio 3. Die Inszenierung am Gorki-Theater, wir haben darüber gesprochen, Blues in Schwarz-Weiß, die ist leider immer ausverkauft, wenn sie zu sehen ist. Jeweils einmal im Monat habe ich vorausgeguckt. Dafür ist aber die Fernsehserie Schwarze Früchte frei und immer zu sehen, nämlich in der ARD Mediathek.